Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Ewig vorm Computer warten, bis der Modem endlich die Internetverbindung aufgebaut hat. Das waren noch Zeiten. Mittlerweile sind wir zackig im Netz und genauso zackig hat die Online-Welt auch unser Offline-Leben verändert. Wie das Internet unsere Sprache beeinflusst. Ein Aspekt im Kompressor heute. Willkommen. Kinostart verschoben. Der Film The Hunt wird nicht wie geplant Ende September in den USA ins Kino kommen.
Every year a bunch of elites kidnap normal folk like us. Where'd they get you from?
Wyoming.
Mississippi.
Orlando. And hunt us for sport. Hurry, hurry, hurry up.
In The Hunt geht es darum, wie reiche, einflussreiche US-Amerikanerinnen und Amerikaner andere Menschen ja in einer Art Spiel jagen wie Tiere. Die Produktionsfirma Universal erklärt jetzt nach den Attentaten von El Paso und Dayton, wir verstehen, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Film zu veröffentlichen. Auch ja, wenn der Film eigentlich als satirischer Thriller beschrieben wird. Über diese ja filmethische Dimension dieser Entscheidung sprechen wir mit Filmkritikerin Jenny Zülke. Hallo.
Hallo.
Ist diese Begründung von Universal nachvollziehbar, warum jetzt The Hunt gestoppt wird?
Also es ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich weiß natürlich, dass sie das machen, weil sie dieser Diskussion aus dem Weg gehen wollen, die vermutlich auch kommen würde, wenn der Film jetzt rauskommt, weil natürlich dann wieder eine Begründung gesucht wird für solche Geschichten wie die Massaker oder die Attentate oder überhaupt Amokläufe in den USA. Und solche Filme werden dann gerne dazugeholt. Aber eigentlich ist es nicht nachvollziehbar, weil Universal ja, das ist ein riesen Imperium, Produktionsimperium. Die produzieren noch ganz andere Filme. Die haben The Purge vertrieben, der auch, wo es auch ganz, ganz stark um ein ähnliches Thema geht. Es geht darum, 12 Stunden lang ohne Strafverfolgung Menschen umzubringen. Die haben Horrorfilme produziert. Die co-produzieren Hannibal Lecter. Also alle möglichen Sachen. Das ist also heuchlerisch zu behaupten, man würde jetzt aus Rücksicht so einen Film nicht herausbringen.
Vielleicht spielt ja eine Rolle, dass US-Präsident Donald Trump am Freitag auf Twitter The Hunt kritisiert hat und davor warnte, so ein Film würde Chaos schüren und Gewalt provozieren. Also das Fiktionale als Sündenbock für gesellschaftliche Missstände, gerade die aufkommende Waffengewalt zu nutzen, erscheint wie taktisches Kalkül. Oder ist an diesem Vorwurf was dran? Also ist der Film vielleicht gewaltverherrlichend? Oder wie würden Sie sagen, definiert man überhaupt Gewaltverherrlichung?
Also erstmal zu Trump, dem geht es natürlich darum, davon abzulenken, von den Vorwürfen gegen ihn, die jetzt in Bezug auf Rassismus in den USA gemacht wurden, weil er selber mit seinen rassistischen Äußerungen, das wird ihm immer wieder vorgeworfen, dass er salonfähig gemacht hat. Natürlich will er das gerne auf etwas anderes schieben. Also von daher, das ist seine Begründung dafür. Und Gewaltverherrlichung eine Gewaltförderung, ich sehe das immer aus Jugendschutzkriterien. Das geht immer einher mit einer Gewaltästhetisierung. Das heißt, wenn also schöne, poetische Darstellung von Gewalt oder in Slow-Mo, also wenn Gewalt sozusagen als performative Gewalt als einziger Grund gezeigt wird, dann ist es eine Gewaltverherrlichung, wenn Gewalt ausgeübt wird von positiven Protagonisten oder Protagonistinnen, denen man also gerne folgt, oder wenn Gewalt die einzige Möglichkeit ist, die angeboten wird, das ist die Lösung, Gewalt als Lösung, das wäre eine Gewaltverherrlichung. Und abgesehen davon, wir sind da ja auch ganz klar beim Jugendschutz, dann geht es um Jugendliche. Dieser Film wird vermutlich eine NC-17 kriegen, denke ich mal. Ich weiß eben nicht genau, das heißt, er würde wahrscheinlich sowieso nur für Erwachsene gelten. Also der Jugendschutz müsste da gar nicht greifen. Dennoch, dieser Film, soweit ich ihn beurteilen kann, weil ich ihn auch noch nicht gesehen habe, gibt es da keinen Starttermin in Deutschland. Das heißt,
der Termin ist, wenn dann erst Ende des Jahres, im November, wenn überhaupt angedacht.
Genau, und das heißt, man konnte ihn noch nicht sehen, aber dieser Film macht das natürlich alles nicht, weil der Film ist eine Satire, also die Aussage dieses Films ist auf gar keinen Fall gewaltverherrlichend.
Es gibt schon einen Trailer zu sehen, der Regisseur Craig Zobel, was ist das für einer? Ist das einer, der in früheren Werken vielleicht Gewalt verherrlicht hat?
Nee, überhaupt nicht. Also erstmal muss man auch sehen, der Film wurde geschrieben von Nick Hughes und von Damon Lindelof. Das sind so sehr, sehr versierte Autoren, die auch Comic-Adaptionen oder Serien viel geschrieben haben. Zum Beispiel Watchmen, Maniac. Damon Lindelof hat bei World War Z diesen Zombie-Film mit Brad Pitt mitgeschrieben und bei Star Trek Into Darkness. Also das sind schon Genre-Sci-Fi-Autoren. Und Greg Zobel, der Regisseur, der hat Compliance 2011 gemacht. Das war eine ganz interessante Geschichte, eine wahre Geschichte über so Missbrauchsfälle in den USA, bei denen es darum geht, dass jemand sich als Polizist ausgibt und Fastfood-Kettenangestellte dazu bringt, per Telefon Kolleginnen zu durchsuchen. Da geht es also gegen Obrigkeit, Törigkeit und es geht um fehlende Rechte von Angestellten. Dann hat er Z for Zachariah gemacht. Das ist so ein postapokalyptischer oder dystopischer Film, wo es darum geht, die letzten drei Menschen auf der Erde, zwei Männer, eine Frau, also Spannung, Also es geht schon um die Fallhöhe ist hoch, es geht um Leben und Tod, aber es geht ihm nicht um die Darstellung von Gewalt oder von Tod. Also das habe ich in seinem Werk überhaupt nicht sehen können.
Aber wenn dieser Regisseur jetzt eher ja, gesellschaftskritische Ebenen in seinem Film hat, weiß man ja dennoch nicht, ob das Publikum sie als solche erkennt. Also es kann ja sein, dass andere The Hunt nicht, ja, vielleicht nicht anders als einen Splatter-Movie dann doch anschauen.
Das ist natürlich diese alte Diskussion, die wir immer wieder führen müssen. Kann ein Film Gewalt triggern? Ja, also das ist ja auch die Diskussion, die Videospiele immer wieder erleben, schon seit es sie gibt. Und das ist halt eine schwierige Sache. Es geht natürlich auch immer darum, um Medienkompetenz. Natürlich muss man so einen Film auch lesen können und wahrscheinlich können ihn nicht alle Leute lesen. Aber ich glaube daran, und das glauben ja auch sehr, sehr viele Wissenschaftler, die sich beschäftigen, dass halt Gewalt nicht getriggert werden kann, die nicht schon vorhanden ist. Mhm. Ja, also ich glaube nicht, dass ein Film etwas auslösen kann, was nicht schon in Menschen schlummert. Ich glaube nicht, dass glückliche, gesunde Menschen sich so einen Film angucken und dann sagen, oh, eine tolle Idee, das mache ich jetzt auch. Ja, also das ist auch immer wieder der Grund, warum man das dann eigentlich dann doch wieder ablehnt, diese Argumente.
Zum Schluss, wenn man sich den Trailer, der eben schon im Netz zu sehen ist, anschaut von The Hunt, da hat man doch das Gefühl, dem Film geht es zum einen um Kritik an einer Zweiklassengesellschaft, da ja, schießen im Grunde Reiche auf Arme, und es geht um fanatische Waffenlust in den USA. Da stellt sich doch die Frage, wäre es nicht genau anders, als Universal gerade gesagt hat, gerade jetzt an der Zeit, so einen kritischen Film zu zeigen, auch wenn er brutal überspitzt?
Ganz genau. Also das ist absolut meine Meinung. Also das funktioniert einfach argumentativ. Diese Amokläufe, die finden immer wieder statt. Und so ein Film, der klagt ja Umgang mit Gewalt an. Also das sehe ich genauso. Das ist eine Satire darüber, wie groß der Spalt in dieser US-Gesellschaft wird. Also das, man kann dem Film nicht vorwerfen, dass er diesen Spalt erst verursacht, sondern er zeigt, ist Filme oder fiktionale Geschichten, die sollen ja immer so ein bisschen die Realität wiedergeben oder sich darauf beziehen. Und in dem Fall ist es ganz klar andersrum. Ja, also ein Film könnte dazu beitragen, finde ich, den Diskurs darüber zu führen. Der muss natürlich geführt werden. Der wird viel zu wenig und viel zu einseitig geführt. Und ich glaube, so ein Film könnte dabei helfen.
Filmkritikerin Jenny Zügler über den satirischen US-Thriller The Hunt und die Hintergründe zum verschobenen Kinostart. Dankeschön.
Gerne.
Zwinker-Smileys, Katzen-Memes und neue Slangs. OMG, also oh mein Gott, das Internet verändert unsere Kommunikation, die Art, wie wir miteinander sprechen. Das ist keine neue Erkenntnis. Die Frage ist, wie diese Veränderung gesamtgesellschaftlich gedeutet wird. Die kanadische, selbsternannte Internetlinguistin Gretchen McCulloch, die beschreibt die rasante Sprachveränderung im Netz in ihrem Buch Because Internet, die neuen Regeln der Sprache verstehen. Und dieses Buch wird in US-Medien, wie zum Beispiel der New York Times, groß gefeiert. McCulloch, die sieht Online-Communities in sozialen Medien, Blogs, Kommentarspalten als linguistisch extrem innovativ und divers. Jede Community entwickelt jeweils so eine eigene spezifische Sprache, Slangs. Und das Internet sei so das größte Open-Source-Projekt der Menschheit. Über McCulloch's Euphorie und ihre Thesen sprechen wir mit Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic, der das Buch für uns gelesen hat. Hallo.
Hallo, Frau Anwar.
Herr Stefanovic, also welche Mechanismen werden in diesem Buch denn geschrieben? Wie verändert sich unsere Sprache online?
Also McCulloch spricht dort über ganz verschiedene Bereiche. Die Kapitel hängen auch teilweise nur sehr lose miteinander zusammen. Sie spricht dort über Interpunktion. Das ist ja was im Internet ganz offensichtlich immer sehr, ja, man könnte sagen, kreativ verwendet wird. Es gibt ja auch Leute, die sich sehr darüber ärgern, dass dort nicht die Standardinterpunktion dann verwendet wird. Sie erklärt so ein bisschen, woher das kommt und was für Funktionen das dort hat. Sie hat ein Kapitel über Emoji, die dürfen natürlich nicht fehlen.
Klar.
Sie hat ein Kapitel über Internet-Meme. Ansonsten redet sie eigentlich eher über Communities und Kommunikation. Also was mich etwas enttäuscht hat als Sprachwissenschaftler und auch da sie sich ja Internetlinguist nennt, ist, dass Linguistische eigentlich immer wieder zwischendurch aufblitzt. Aber zum Beispiel die Grammatik, wie die sich eventuell verändert oder der Wortschatz kommt am Rande vor. Aber solche Dinge werden gar nicht so vertieft abgehandelt, wie ich das jetzt erwartet hätte.
Oder auf die Frage, wenn es eine Neuschöpfung gibt, eine sprachliche, bleibt die bestehen oder verändert sie sich ständig, wird sie neu ersetzt? Geht sie darauf ein?
Also da zeigt sie, das ist ganz schön, sie zeigt, dass das Internet einerseits natürlich etwas sehr Ungewöhnliches ist, einfach aufgrund der Größe und aufgrund der niederschwelligen Zugänglichkeit, dass dort eben durch die Vernetzung sich Dinge ganz schnell verbreiten können, natürlich schnell entstehen, natürlich auch wieder schnell verschwinden. Sie zeigt aber ganz schön, dass das Ganze eigentlich eingebunden ist in Dinge, die es auch vor dem Internet gab und die es auch nach dem Internet noch geben wird. Also, dass die Sprachwandelprozesse zum Beispiel, dieser Slang, der aufkommt und wieder verschwindet, dass das natürlich nichts ist, was es erst seit dem Internet gibt. Sie verbindet es immer ganz schön, das ist eine große Stärke des Buches, würde ich sagen, mit Kommunikationspraktiken, die es vor dem Internet gab, über die wir schon längst vergessen haben, obwohl die zum Teil sehr ähnlich sind wie das, was man dann im Internet sieht. Ja, sie spricht zum Beispiel darüber, dass diese kreative Interpunktion, also zum Beispiel, dass Äußerungen häufig nicht durch Punkt und Komma voneinander getrennt werden, sondern durch mehrere Punkte oder Gedankenstriche, dass das auch in informeller Sprache vor dem Internet so war, auf alten Postkarten. Sie hat sich da alte Postkartensammlungen angeguckt, hat gesehen, dass das dort ganz ähnlich ist. Sie zeigt, dass natürlich der Slang, also vieles von dem, was wir als Internet-Slang wahrnehmen, das geht tatsächlich, kann man zurückverfolgen, bis in die 50er Jahre, in denen es das Internet ja noch gar nicht gab. Also vieles kommt aus der Computer-Ära, aber aus der Zeit vor dem Internet. Mhm. Und bei den Emoji ist es natürlich auch klar, sie zeigt auch, dass in informellen Kommunikationen, Postkarten und so weiter auch immer viel daneben gezeichnet Smileys wurde, dass quasi so kleine Doodles wurden jetzt durch Smileys, durch Smileys und andere Emoticons ersetzt.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, Communities sind, mein Kollege, sehr wichtig. Sie schreibt, dass der Zeitpunkt, wann man einer Community, einem sozialen Netzwerk beitritt, entscheidend dafür ist, wie ich persönlich dann online kommuniziere. Was ist damit gemeint?
Ja, also sie führt da etwas aus, das in ähnlicher Form auch andere Leute schon beobachtet haben. Sie macht das etwas genauer und etwas ausführlicher. Also sie sagt sozusagen, wir dürfen nicht so tun, als ob Leute einfach ins Internet kommen irgendwann, sondern das Internet selber verändert sich. Das Internet selber besteht dann auch langfristig aus teilweise verschiedenen Communities, die vielleicht später erst miteinander verschmelzen. Und sie sagt dann so, es gibt halt die Leute, die in der Frühzeit des Internet da reingekommen sind, in die Usenet-Gruppen, in die E-Mail-Listen. Mhm. Das waren normalerweise Leute, die technisch sehr versiert waren. Und da ist viel von dem Internet-Slang entstanden. Und der hat dann auch eine etwas technischere Natur. Dann gibt es eben Leute, die in der Zeit dieser Dinge wie MySpace und der Blogs und der LiveJournal und diesen Dingen, den Chats, den Relay-Chats ins Internet gekommen sind. Das war ein ganz anderes Medium, das hat auch andere Beschränkungen mit sich gebracht. Dann kamen, naja, die sozialen Medien natürlich irgendwann.
Und die Hashtag-Generation.
Sowas wie das Hashtag und die... Also das hat natürlich jeweils Auswirkungen darauf, wie lang so eine Botschaft zum Beispiel sein kann, wie stark der Druck ist, kurz zu halten, wie sehr das auch Echtzeit ist. Also sie weist natürlich auch darauf hin, wie auch andere darauf hingewiesen haben, dass die sozialen Medien fast, da ist schon fast so eine Art Echtzeitdialog in so einer Chat-Anwendung, da kann ich sehen, wenn der andere schreibt. Da steht dann so und so schreibt gerade. Mhm. Und dadurch entsteht natürlich ein Zeitdruck, den es in den Frühzeiten des Internet nicht gab. Da hat man sich eingeloggt, abends hat dann ganz die Nachrichten angeguckt und hat auf alle geantwortet. Und
Druck, den Sie schon so ansprechen, da geht es im Grunde auch darauf an, wie die veränderte Kommunikation, was die auf einer Gefühlsebene mit uns macht, wie sie unser Denken, unser Fühlen verändert.
Es gibt da sozusagen natürlich zwei Aspekte, die dann immer wieder mal genannt werden und die sie auch relativ ausführlich diskutiert. Das eine sind eben diese typischen Internetkürzel, diese Abkürzungen, die dazu dienen, eben Tipparbeit zu ersparen.
LOL und so.
Das andere ist, wie Sie eben gesagt haben, das ist die Tatsache, dass uns ja dort die Gestik und die Mimik fehlt und dass die irgendwie ersetzt werden muss. Und da spricht sie dann auch über die verschiedenen Phasen, die es da gab. Also dieses zwischen zwei Sternchen irgendwas schreiben wie die Stirnrunzel oder sowas. Und dann eben kamen irgendwann die Emoticons. Die behandelt sie so ein bisschen nebenbei. Also das hat mich ein bisschen gewundert dafür, dass die Emoticons, diese aus Satzzeichen zusammengesetzten Smileys, ja eigentlich unglaublich wichtig waren in der Entstehung der Emoji, die sie dann etwas ausführlicher diskutiert. Ja, und dann diskutiert sie eben auch die Emoji.
Ja, und sie ist in allem, was sie da so macht, ja eben relativ euphorisch, feiert das alles relativ. Aber es gibt ja auch kritische Stimmen, die sehen in diesen verschiedenen Mikroslangs eigentlich ja auch eine Fragmentierung der Gesellschaft. Und McCulloch die spricht ja von der Internetkommunikation, von der Wirkung, die uns alle näher zusammenbringt. Wie beurteilen Sie das?
Also dieser Kulturpessimismus, der lässt sich bei jedem neuen Medium beobachten, der lässt sich beim Internet auch und bei allen Medien, die sich im Internet dann so gebildet haben, immer wieder beobachten. Auch innerhalb der verschiedenen Internet-Communities ist dann immer, wenn die sozialen Medien kommen, dann kommen die alten Usenet-Leute und sagen, ja, auf den sozialen Medien wird gar nicht mehr richtig miteinander gesprochen. Und wir damals in unseren E-Mail-Gruppen, wir haben noch richtig kommuniziert. Also selbst innerhalb des Internet ist es immer so, dass das Neue wird erstmal abgelehnt. Es stimmt schon, McCulloch sieht sich selber als ganz stark in ihrer Identität als Mitglied dieser Netzgemeinschaft oder wie man das nennen soll, dieser Internet-People, wie sie sie nennt, und ist deshalb auch grundsätzlich sehr begeistert von allem, lässt auch alles, was am Internet eventuell ein bisschen problematisch ist, weitgehend außen vor.
Hate Speech, ist das
ein
Thema?
Hate Speech kommt überhaupt nicht vor.
Also die Verrohung der Umgangsform im Netz.
Die Vereinnahmung der Meme-Kultur durch die Alt-Right-Bewegung, das wird kurz erwähnt, aber Also dieser Hass in den Kommentarspalten, diese Dinge, die kommen in dem Buch nicht so vor. Das Buch ist sehr, sehr positiv. Das will eher das Internet verteidigen gegenüber Internetkritikern. Und habe ich das Gefühl, lässt sie ein bisschen alles weg, was am Internet selber negativ ist. Das stimmt schon. Es haben auch andere Rezensentinnen gesagt, ja, also dieses Zusammenkommen, von das sie da immer so zelebriert, wozu dient es eigentlich? Ist das ein Zusammenkommen nur, um zusammenzukommen? Also, oder gibt es da auch irgendeine Substanz? Und diese Substanz ist für sie einfach die Beteiligung an dieser Community. Also sie selber stellt sich nicht die Frage, soll das irgendwas bringen? Sie sagt ja auch immer wieder, das Internet ist das echte Leben. Das braucht man nicht zu unterscheiden. Die Communities, die sich da zusammenfinden, sind echte Communities. Mhm. Die Kommunikation dient dazu, eben beieinander zu sein, miteinander rumzuhängen. Sie vergleicht das dann auch wieder mit den 80er Jahren, wo die Jugendlichen ins örtliche Einkaufszentrum gefahren sind und da auch ziellos rumgehangen haben und miteinander geredet haben und sagt, das passiert jetzt als online. Damals haben die Leute nicht verstanden, was die Jugendlichen daran gefunden haben. Heute verstehen sie es nicht, aber eigentlich ist es das Gleiche, eben die Gemeinsamkeit.
Abschließend, was würden Sie sagen, wie viel neue Erkenntnis steckt denn in dem Buch? Sie haben schon angedeutet, als Sprachwissenschaftler sind Sie jetzt nicht mit vielen neuen Erkenntnissen gespickt worden. Wird es zu Recht so gefeiert?
Also man kann es feiern, es ist sehr unterhaltsam geschrieben. Es ist wie so ein, als ob sie einen auf ein, sie ist, lebt im Internet und nimmt einen auf einen Rundgang durch ihr Viertel im Internet mit. Wenn man sich darauf einlässt, dass das ist, was dort passiert, dann wird man auch zufrieden sein mit dem Buch. Dann hat man viele lustige Dinge unterhaltsam beschrieben. Wenn man systematisches Wissen über den aktuellen Stand der Internetlinguistik haben will, dann wird man dort enttäuscht. Die Literatur ist nur sehr punktuell aufgearbeitet. Es gibt eine große Forschung inzwischen, die wird weitgehend ignoriert. Sie schreibt immer sehr stark aus ihrer eigenen Perspektive. Es ist auch so, dass wenn man das Internet nicht schon ein bisschen kennt, dann werden viele Dinge nicht ausreichend erklärt. Also es gibt so, man muss sich mit dem Internet ein bisschen auskennen, aber nicht zu sehr. Wenn es zu sehr ist, dann wird man gelangweilt. Und mit Sprache ist es ein bisschen genauso. Also wenn ich gar keine Ahnung von Sprache habe, werde ich oft nicht verstehen, wovon sie redet. Wenn ich zu viel Ahnung habe, dann werde ich oft sagen, ja, das konnte ich mir aber selber denken. Also man muss so in der Mitte sein in beiden Themenbereichen.
Sagt Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic über das internetlinguistische Werk von Gretchen McCulloch, Because Internet, die neuen Regeln der Sprache verstehen für alle Menschen, die so ein bisschen was vom Internet verstehen, ja?
Ganz genau.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Gabi Wuttke.
Berus Buchani heißt der Gewinner des australischen Biografiepreises No Friend But the Mountains. Die mit rund 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihm unter anderem wegen seines poetischen Stils zuerkannt. In seinem Tagebuch hat der aus dem Iran geflüchtete Kurde aufgeschrieben, wie er zuerst nach Indonesien, dann auf die australische Weihnachtsinsel und zuletzt auf die zu Papua-Neuguinea gehörende Insel Manus floh. Was Buchani aufschrieb, so die Jury, sei ein erstaunliches Zeugnis der lebensrettenden Kraft des Schreibens als Widerstand. Der Ausgezeichnete konnte seinen Preis allerdings nicht persönlich entgegennehmen. Er darf die Insel Manus seit 2013 nicht verlassen. Beim Internationalen Filmfest in Locarno ist Halbzeit. Im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden ist das deutsche Regisseursduo Ulrich Köhler und Henning Winkler mit seiner Geschichte Das freiwillige Jahr gut aufgestellt, meint unser Filmredakteur Patrick Wilinski. Bei vielen ist aber ein anderer Filmfavorit.
Den Kritikern gefällt der portugiesische Film Technoboss. Das ist ein Musical über einen alternden Händler von Sicherheitssystemen. Und irgendwie läuft es nicht so richtig rund bei ihm und er ist immer nur wütend. Und während er über die Autobahn fährt, beginnt er einfach, sich den Frust seines Lebens einfach auszusingen. Dieser Film hat uns sehr überrascht, weil er eben auch mit den Genres spielt. Das ist zurzeit so ein bisschen der große Favorit neben dem deutschen Film Das freiwillige Jahr.
Hongkong und Macau sind politisch unabhängig, wenn auch chinesische Sonderhandelszonen. Dass sie eigenständige Staaten seien, vermittelten T-Shirts von Versace. Prompt bekam das italienische Modelabel Ärger mit Peking. Donatella Versace ging wortreich und persönlich in die Knie und bat auf Instagram um Entschuldigung. Das T-Shirt ist Teil einer Serie, in der einzelne Städte mit den Ländern verknüpft werden, zu denen sie gehören. Versace hatte Macau in Macau und Hongkong in Hongkong gedruckt. Die Bundesregierung setzt ihre Versprechen, bei der vorrangigen Provenienzforschung sterblicher Überreste aus der Kolonialzeit nicht um. So lautet der Vorwurf der Vereine Berlin Postkolonial und Decolonize Berlin. Die Antwort auf eine kleine Anfrage von Bündnis 90 Grüne hätte gezeigt, dass Kulturstaatsministerin Grütters habe eingestehen müssen, dass aus den Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und der Stiftung Deutsches Historisches Museum in den letzten 5 Jahren die Gebeine von nicht mehr als 2 Menschen an ihre Nachfahren zurückgegeben worden sein. Vor der Ende Oktober beginnenden Weltfunkkonferenz warnt der Deutsche Kulturrat davor, weitere Frequenzen aus dem Megahertzband zwischen 470 und 694 für den Mobilfunk freizugeben. Mit einer Öffnung des 600 Megahertzbandes für mobile Breitbanddienste würden diese Frequenzen de facto für Veranstalter aus der Kreativ- und Kulturwirtschaft, unter anderem öffentliche Theater und Orchester, zum Beispiel für den Einsatz von Funkmikrofonen, langfristig nicht mehr zur Verfügung stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das wiederum würde den gesamten Kulturbereich, einschließlich Fernsehen und Radio, vor große Probleme stellen, weil es keine gleichwertigen Ersatzfrequenzen gäbe.
In Ungarn findet gerade bei 38 Grad in Budapest ein Musikfestival statt, das sich als Insel der Freiheit bezeichnet. Sziget ist im autoritär von Ministerpräsident Viktor Orbán geführten Land das größte multikulturelle Event. Vergangenes Jahr waren über 500.000 Menschen da und dieses Jahr wird gefeiert unter dem Motto Join the Revolution. Wie politisch ist diese Parole wirklich? Im Rahmenprogramm wird auch diskutiert. Kompressorkollege Jörg Taschmann war gestern für uns bei einem Talk über Feminismus. Ist diese Themenwahl denn wirklich was Besonderes in Ungarn, Jörg?
Ich würde mal sagen, es wird etwas Besonderes so langsam, weil die Medien werden immer stärker von der Orbán und Fidesz-Regierung kontrolliert. Das Fernsehen ist sowieso in staatlicher Hand. Es gibt gerade mal noch eine einzige politisch unabhängige Tageszeitung, den Népszava. Und daher fängt es an, etwas sehr Besonderes zu sein, weil es hier eine hochkonservative Regierung gibt, die zum Beispiel auch der Meinung ist, Frauen sind eigentlich dafür da, um Kinder zu kriegen. Und weil Ungarn eine der geringsten Geburtenraten überhaupt hat, hat ja die Regierung versucht, so ein Familienprogramm aufzulegen und gerade die mittelständischen Familien dazu zu animieren, wieder mehr Kinder zu bekommen.
Jetzt waren auf dem Podium ja ein Vertreter und eine Vertreterin von Pussy Riot aus Russland auch noch da. Wer war aus Ungarn mit dabei?
Also auf der Bühne saßen unter anderem eine Vertreterin der ältesten lesbischen Organisation hier in Ungarn und Adel Hertschel, eine Journalistin, die ein Buch über häusliche Gewalt geschrieben hat. Es ist nach wie vor so in Ungarn, dass man nicht ernst genommen wird, gerade als Frau, wenn man sexuell belästigt wird innerhalb der Familie. Das gilt immer noch als eine Art Kavaliersdelikt oder überhaupt nicht als Delikt. Und sie prangerte eben auch an, dass man sich immer mehr in Richtung Russland annähert, was die Lage überhaupt von Frauen in Ungarn angeht und die öffentlichen Diskussionen darüber.
Und wie haben sich jetzt dann Pussy Riot zu dieser Frage verhalten?
Ja, also Piotr Versilov, der ist ja das einzige männliche Mitglied von Pussy Riot, der konnte nur mit einer halben Stunde Verspätung erscheinen, weil er in Moskau zurückgehalten wurde von den Autoritäten. Es gab ja eine Riesendemo gegen Putin am Wochenende und die russischen Behörden wollten ihn dann erstmal an der Ausreise hindern. Er musste dann über Wien mit dem Auto nach Budapest und erzählt eigentlich eine sehr lustige Anekdote, die eigentlich nicht lustig ist, dass zum Beispiel Anna Kuznetsova, das ist die Beauftragte für den Präsidenten, zu Kinderfragen etwas sehr Absurdes erzählt hat, nämlich die Vagina einer Frau würde sich an alle vielen Sexpartner erinnern und das wäre schädlich für die Kinder, je mehr Sexpartner sie gehabt hätte.
You know, if you have sex with too many people, your children and their grandchildren will suffer very badly, because that's a sin and your vagina remembers everyone who intersex and essentially you really have to stop having sex with many people, because you know that just destroys your children.
Okay, Frauenrechte und LGBT-Rechte sind in Ungarn unter der Regierung Orbáns ja eben schon länger in Bedrängnis. Was gibt es da für aktuelle Beispiele zu?
Ja, also wir haben hier gerade in Ungarn den sogenannten Coca-Cola-Skandal. Und zwar geht es um eine Werbekampagne von Coca-Cola. Der Weltkonzern hat mit der Regenbogenfahne geworben. Das kann man auch auf den PET-Flaschen kaufen, die dabei herausgekommen sind. Der Slogan heißt Love is Love und es gab eine Plakataktion dazu. Und man sah nicht nur ein heterosexuelles Pärchen, sondern auch 2 happy Männer nebeneinander und auch Frauen, die sich lieb haben. Und das hat solche Wellen hier in Ungarn geschlagen, dass ein Fidesz-Politiker sogar zum Boykott von Coca-Cola aufgerufen hat. Also man darf jetzt keine Coca-Cola mehr trinken, weil das ja die familiären Grundwerte, die christlichen Werte des Abendlandes total zerstört.
Homophobie politisch ja gewollt oder gefördert, muss man ja fast sagen. Das ist ja eine Parallele zwischen Ungarn und Russland. Wie gingen die Vertreterinnen, der Vertreter von Pussy Riot darauf ein?
Also wie schlimm die Lage in Russland ist, daran hat noch einmal das Pussy Riot-Mitglied Nika Nikulchina erinnert, die eben noch einmal das Gesetz gegen Homosexuelle erwähnte, das ja in Russland in Kraft getreten ist.
We still have the anti-gay law, Everything that you will openly say about that you're gay or lesbian going to be marked as a propaganda. So you cannot be open. You can't.
Ja, also Nika Nikulchin hat nochmal gesagt, es gibt wirklich ein Gesetz in Russland, das es verbietet, dass man sich öffentlich zu Homosexualität äußert. Also Homosexuelle dürfen sich beispielsweise auch nicht outen, weil das wird immer als Propaganda für Homosexualität angesehen. Und man ist der Meinung im offiziellen Russland, dass das eben dann auch automatisch zu Pädophilie und zu Kindesmissbrauch führen könnte.
Wenn wir jetzt nochmal insgesamt auf dieses Sziget-Festival in Ungarn blicken, kann man sagen, das ist unter Orbán jetzt in den letzten 8 Jahren wirklich politischer geworden nochmal?
Die Sziget-Organisatoren sagen immer, wir sind ja gar kein politisches Festival, aber wir haben unsere Werte. Und unsere Werte sind einfach, dass wir der Meinung sind, alle sind gleich, ganz egal, was sie für sexuelle Präferenzen haben. Wir sind für eine offene, für eine tolerante Gesellschaft. Wir sind dafür, dass man auch dem zuhört, der eine andere politische Meinung äußert. Und mit diesen Grundwerten von Sziget eckt man natürlich heutzutage an. Und es gab gestern die große Pressekonferenz, wo die Sziget-Macher ein bisschen schon zusammengefasst haben, wie es ist. Und natürlich kamen fast nur politische Fragen von den ausländischen Journalisten, aber man merkt eben, dass das Sziget-Festival etwas anderes auslebt, als die ungarische Gesellschaft gewohnt ist. Und die können sich das leisten, weil sie so erfolgreich sind. Sie sind das erfolgreichste Event in Ungarn, erfolgreicher als die Formel 1. Sie haben mittlerweile einen amerikanischen Besitzer, den wird auch die Regierung so schnell nicht angreifen. Also man ist wirklich unabhängig und kann sich deshalb eben sehr viel mehr leisten. Aber wir dürfen nicht vergessen, Sziget ist natürlich auch ein großes Happening. Es ist ein großes Musikfestival, ein multikulturelles Festival. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche streckenweise auch mit zwiespältige Tendenzen zu sehen. Einerseits will man grün sein. Es gibt viel mehr nachhaltiges Essen, viel mehr nachhaltige Energie. Vegan ist auch hier in Ungarn mittlerweile ein großes Thema. Andererseits gibt es auch so eine Mainstreamisierung des Musikgeschmacks, die dazu geführt hat, dass es eine Weltmusikbühne eben nicht mehr gibt, weil einfach die Zuschauer auch ausgeblieben sind. Und Rockbands, Indie-Rockbands wie The National oder Richard Ashcroft ziehen bei weitem nicht so viel Publikum wie Mainstream wie Ed Sheeran oder Macklemore.
Kompressor-Kollege Jörg Taschmann über das ungarische Musikfestival Sziget, das vielleicht nicht ganz so rebellisch ist, wie das Motto Join the Revolution andeutet. Kunstsammler haben verschiedene Gründe, Gemälde, Zeichnungen, Videos, Filme oder Skulpturen zu horten. Joop van Kaldenborg, der wichtigste Sammler zeitgenössischer Kunst der Niederlande, der lässt sich gerne von Kunstschaffenden inspirieren. Der Gründer des Rotterdamer Chemiekonzerns Caldic, ja, der hat durch Kreative viel gelernt, zum Beispiel out of the box zu denken. Also auch in geschäftlichen Dingen mal ganz anders die Sache zu betrachten, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Kerstin Schweighöfer hat Joop van Kaldenborg in seinem Privatmuseum in der Nähe von Den Haag getroffen.
Ja,
Jedes Mal, wenn sich Joop van Kaldenborg in das Labyrinth aus rostigen, gewölbten Stahlplatten von US-Künstler Richard Serra begibt, gerät er aufs Neue in Begeisterung. Diese Skulptur muss man erfahren, erleben.
Indrückweckend.
18 Meter lang ist sie, 7 Meter breit, 4 Meter hoch und 216 Tonnen schwer.
Der Titel heißt Open-Ended.
Open-Ended heißt dieses für Serra typische Werk, denn es hat 2 Ausgänge. Joop van Kaldenborg, Gründer des Rotterdamer Chemiekonzerns Caldic und größter Privatsammler der Niederlande, hat es direkt bei Serra in Auftrag gegeben, während eines Atelierbesuchs.
Sammler sind seltsame Menschen. Eine gewisse Habgier ist ihnen eigen.
Versammeln ist eine hebberige Bezigkeit.
Nun gehört das Stahlplattenlabyrinth zu den Publikumslieblingen und Topstücken von Vorlinden, einem von den Kritikern hochgelobten Privatmuseum, das sich van Kaldenborg 2016 auf einem Landgut im Haager Nobelvorort Wassenaar hat bauen lassen. Wie viele Kunstwerke er insgesamt besitzt? Der Sammler, elegant, hochgewachsen, in Anzug und Krawatte, weiß es nicht genau. Das ist für den 79-Jährigen mit den stahlblauen Augen auch überhaupt nicht wichtig. Mehr als 6.000 müssten es sein.
Ja, das hält es wohl, ja.
Rund 1.500 befinden sich in den mehr als 40 Niederlassungen seines Chemiekonzerns, hängen zu Hause bei ihm selbst, bei Freunden, Mitarbeitern und den Kindern. 60 stehen in seinem Skulpturenpark und der Rest ist im Museum. Die Frage, ob er ein Lieblingsstück hat, ist er gewöhnt. Aber sie empört ihn jedes Mal.
Und dann sage ich, das ist eine unredliche Frage.
Die fragen mich doch auch nicht, welches meiner 6 Kinder und 13 Enkelkinder ich mehr liebe als das andere.
Wie mein liebstes Kind ist. Und da gebe ich euch auch kein Antwort auf. Sie sind mir alle even lieb.
Er habe allerhöchstens eine Schwäche für eine bestimmte Kunstrichtung, den Minimalismus. Wahrscheinlich, weil es am besten zu seinem mathematischen Geist passe.
Das hat damit zu tun, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mathematischen Geist habe.
Arbeiten von Ellsworth Kelly zum Beispiel, Robert Ryman, dem Niederländer Jan Schoonhoven oder von Immi Knöbel, meint er, und steuert auf eine metergroße Arbeit aus geometrischen Farbflächen zu.
Immi Knöbel.
Vor 2 Jahren hat er sie erworben bei einem Händler in der Schweiz.
2 Jahre oder so, gekocht von einem Schweizer Handelaar.
Für wie viel wird nicht verraten, über Geld spricht er nicht. Das dürfte bei einem geschätzten Vermögen von 750 Millionen Euro sowieso kaum eine Rolle spielen. Halt, stellt van Kaldenborch klar.
Ich bin Versammler geworden, tun ich.
Man muss nicht vermögend sein, um Sammler zu werden. Auch ich hatte nichts, als ich anfing. Keinen Cent.
Tun hatte ich kein Stiver.
Sein erstes Kunstwerk war ein Siebdruck des niederländischen Computerkünstlers Peter Struiken. Für 25 Gulden, umgerechnet 12 Euro, hat er ihn gekauft. Von seinem Taschengeld. 17 war er damals. Schon als Kind streifte er mehrmals pro Woche durchs Museum, ganz alleine. Er dachte daran, selbst Künstler zu werden, aber sein Talent reichte nicht, fand er.
Ich habe darüber gedacht, um Künstler zu werden, aber das ist er nicht von gekommen. Da war ich auch nicht gut genug für.
Stattdessen studierte er Wirtschaft und Chemie, war ein paar Jahre als Luftwaffe-Pilot im Einsatz und gründete dann mit 29 seinen Chemiekonzern, nachdem er auch seine Sammlung benannt hat, die Caldic Collection. Denn nebenbei sammelte er weiter Kunst. Wichtigste Eigenschaft eines Sammlers, gutes Sehen. Das sei eine Gabe, müsse aber trainiert werden. Deshalb hat er nach wie vor 25 Kunstzeitschriften abonniert, besucht alle wichtigen Messen, klappert dutzende Galerien ab. Dann schläft er eine Nacht drüber und was am nächsten Morgen hängen geblieben ist, das wird gekauft. Als Geschäftsmann ist er knallhartes Verhandeln gewöhnt, aber manchmal zahlt er auch drauf. Oder kennt beim Ersteigern kein Aufhören, weil er etwas unbedingt haben will. Das komme öfter vor.
Na, das kommt vaker vor.
Die größten Fehler, die man als Sammler machen könne, Kunst als Investition anschaffen oder um damit vor anderen zu prunken.
Da muss ich auch nicht nachkijken. Je moet inderdaad doen wat je hartje ingeeft.
Folge immer deinem Herzen. Lass dich nicht beirren. Höre nicht auf andere. Laufe keinen Trends hinterher und mache keine Kompromisse.
Jij zelf moet gewoon dat doen wat jij mooi vindt, jij goed vindt.
Kauf für dich selbst und nicht für den Markt, der was ich tut.
Ja, en doe het niet voor de markt die wie weet, ik weet niet wat gaat doen.
Tipps nach 79 Jahren Lebenserfahrung, davon ein großes Stück der Leidenschaft als Kunstsammler gewidmet, Job van Kaldenborch.